kaufe manchmal Innovation, also hohe Flexibilität, hohe Wandlungsfähigkeit ein und manchmal kaufe ich eben zuverlässige Lieferungen zu einem sehr guten Preispunkt ein.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndong Podcasts, in dem wir uns regelmäßig aktuellen Themen aus der Welt von Digital und IT widmen. Heute sprechen wir über ein Thema, das zwar nicht neu ist, sich jedoch im Zuge der Anforderungen an die digitale Transformation gerade stark verändert, und zwar Managed Services. Und zwar Teil 2. Wir haben vor wenigen Wochen schon den ersten Teil unserer Podcast-Reihe zu dem wichtigen Thema Managed Services veröffentlicht. Und zwar anlässlich einer aktuellen Lyndong-Studie, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, in fachlicher Zusammenarbeit mit Deloitte, EY, KPMG, Protiviti und PwC, diskutiere ich heute zusammen mit Gernot Gutjahr von KPMG darüber, warum die digitale Transformation immer noch häufig scheitert und was die Wahl der passenden Sourcing-Strategie damit zu tun hat. Vor allem sprechen wir aber heute auch darüber, warum Themen wie Cybersecurity, Data und AI oder intelligente Automatisierung von Prozessen die Nachfrage nach Managed Services antreiben und wie moderne Managed Services einen Beitrag dabei leisten können, eine Balance zwischen Effizienz, Kostendruck, Fachkräftemangel und vor allem Innovationsfähigkeit zu schaffen. Herr Gutjahr, vielen Dank, dass wir heute hier in Berlin hier sein dürfen und dass Sie sich Zeit für das Gespräch nehmen. Bevor wir reinstarten, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, genau, Gutjahr, ich bin Partner bei der KPMG hier in Berlin und habe eine 360-Grad-Verantwortung für Services. Das heißt, wir beraten Kunden zum einen, wie sie Managed-Service-Strategien gestalten können, mit welchen Partnersysskunden und sind aber auch manchmal für ganz spezifische Dinge, über die wir, glaube ich, später noch reden, einer dieser Partner.
Alles klar, klasse. Dankeschön. Ja, ich habe unsere Studie zum Thema Managed Services gerade schon angesprochen. Es gibt einige spannende Ergebnisse, die wir herausgefunden haben. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Ergebnis ein, aber eines ist, womit ich gerne mal einmal starten möchte. Laut Studie 36% der Unternehmen haben gesagt, dass ihre bisher getätigten Investitionen in die Digitalisierung noch nicht den erhofften Impact gebracht haben, also in Bezug auf eine nachhaltige Transformation ihrer Geschäftsprozesse. Ich finde eine überraschend hohe Zahl. Wie ordnen Sie das ein?
Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass wir häufig das Wörtchen Use Cases dort hören. Das heißt, dass wir gar nicht mehr so sehr von einer oder noch nicht über eine große Transformation sprechen, sondern manchmal über viele kleine Digitalisierungsversuche. Das heißt, das führt dazu, dass wir kleinere Projekte sehen, noch fragmentierte, nicht zusammenhängende. Und das heißt auch wir sprechen über Managed Services für Geschäftsprozesse, dass dort oft einfach nur Prozesse verschoben werden und nicht Ende zu Ende transformiert werden, dass Systeme in die Cloud geschoben werden, ohne dass sie transformiert werden. Insofern ist es, glaube ich, auch eine Funktion davon, dass wir noch experimentieren. Auf der anderen Seite aber auch eine Funktion davon, dass wir da, glaube ich, einfach mehr Ende zu Ende mit mehr Sponsorship brauchen in vielen Teilen.
Jetzt mal nochmal auf einem High Level. Was wären denn was sind aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen dafür, dass man im Grunde genau in diese von Ihnen angesprochene Ende-zu-Ende-Perspektive reinkommt?
Ein wichtiger Teil davon ist der unbedingte Wille dort, Prozesse und Systeme zu standardisieren, Dinge einfacher zu machen. Wenn Sie einfacher machen, dann machen Sie agiler, aber Sie sind eben auch digitalisierbarer. Also wenn Sie was automatisieren wollen und es gibt 4 Kopien, dann machen Sie 4-mal von dem Prozess eine digitale Version. Das heißt, der unbedingte Wille dort zur Standardisierung, der unbedingte Wille, unnötige Komplexität zu reduzieren, der unbedingte Wille, die Organisation dann umzugestalten, ist einfach wichtig.
Mhm. Welche Rolle spielt Sourcing?
Sourcing ist eine Möglichkeit, dort Dinge einfacher machen zu können. Also Sourcing in der sagen alten Welt war früher dort, dass man unverändert Prozesse oder Systeme genommen hat oder ganze IT- oder Prozessabteilungen genommen hat und sie zu einem Dienstleister übertragen hat. Sourcing jetzt ist im besten Fall Plug and Play. Das heißt, ich könnte manche Unternehmen, zum Beispiel Banken, in vielen Teilen auseinandernehmen, modular zusammenbauen Und diese Module sind natürlich viel, sagen, einfacher als ihre Bestandteile dann. Das heißt, ich nehme Komplexität aus diesem System raus und mache gerade auch für aufwendige Spezialprozesse eine Managed-Service-Lösung. Ich glaube, am klarsten ist das in der IT-Welt, also dass man Systeme in die Cloud migriert und viel von dem, was man früher selber bauen musste, dann als fertiges Plug-and-Play-Modul kriegt. Das ist aber auch der Fall, wenn Sie in die Prozesswelt schauen, dass Sie dort, nehmen wir mal Banken, dass man dort für Financial Fraud fertige Module hat, dass man für Cyber Security fertige Module hat, die man einfach von der Stange ein Stück weit nimmt, die standardisiert sind und die qua ihrer Standardisierung, also alles das, was vorgebaut ist, nimmt Komplexität raus für den Kunden.
Jetzt haben Sie gerade beim Thema Plug and Play möchte ich gerne nochmal einhaken. Eine Verbindung zum ganzen Thema Cloudifizierung, Software as a Service. Da sind wir ja im Grunde ja auch schon sehr, sehr nah bei der digitalen Abbildung von Geschäftsprozessen, ne, dann auch in Cloud-Architekturen oder zumindest auch in Cloud-Lösungen. Wir haben ja auch in unserer Studie herausgefunden, dass auch beim Thema Managed Services, aber auch in Richtung Sourcing auch nicht nur die, oder dass die IT-Prozesse viel, viel stärker mit den Geschäftsprozessen integriert werden sollen. Klingt ein bisschen wie eine Binsenweisheit, aber ist definitiv noch nicht Usus in einem Unternehmen. Also quasi eine integrierte Betrachtung, Business Process und Technologie-Stack. Beobachten Sie, dass externe Dienstleister, die ja per se schon eine wichtige Rolle auch in der Wertschöpfungstiefe spielen für Unternehmen, dass sich dort auch etwas an den Anforderungen, an das Sourcing, auch an die Zusammenarbeit mit Dienstleistern in den letzten Monaten, wenigen Jahren verändert hat?
Also definitiv ja. Also Sie haben ja gerade das Beispiel gemacht zu Business Process as a Service, um so ein Stichwort zu nehmen.
Ja, genau.
Zum einen werden manchmal Geschäftsmodelle komplizierter oder länger. Ganz einfaches Beispiel, wenn Sie in die Automobilindustrie reinschauen, dann war das früher ein B2B-Modell, also ein Business-to-Business-Modell. Das heißt, ein OEM, also ein Autohersteller, hat verkauft an die Händler, an die Autobanken. Mittlerweile ist es ein B2B2C-Modell, das heißt, die Wertschöpfungskette wird länger und dann gibt es auch Dinge, die einfach komplizierter werden. Ich muss jetzt nicht mehr für Tausende von Händlern, sondern ich muss für Millionen für einen Kunden eine Abrechnung machen. So, die Frage ist, wie tue ich das? Also, ich baue die Abrechnungskette dort komplett selbst oder ich kaufe mir ein Abrechnungsmodul ein als Service, mit dem ich Dinge, die ich halt im Auto selber bestellen, nachrüsten kann, also einfach über den App Store einer Firma, indem ich das einfach fertig einkaufe. So, und das heißt, dass dort eben vertikale Lösungen, also das, was Sie dort einkaufen, ist ja ein Teil der Geschäftsprozesse, also der Abrechnungsprozess für ein Stück Software aus dem App Store des Unternehmens, dass Sie den komplett rausgeben, also sozusagen von der Abrechnung bis zur grundlegenden Infrastruktur. Also sozusagen je digitaler dort Produkte werden, und das ist auch wieder in vielen Industrien der Fall, also Autos werden digitaler. Banken haben schon vor 10 Jahren oder 20 Jahren viel von dem, was ich als tägliches Banking mache, als Retail-Kunde, verlagert auf Internetbanking. Die Energieversorger, wenn ich hier mit unseren Graduates spreche, die gehen alle auf irgendwie digitale Plattformen drauf. Und das bedeutet schlichtweg einfach, dass dort ich fertige Module häufig einkaufe und das ist Sourcing. Also ich mache nicht mehr einmal One Size oder einen Provider für alles, sondern ich kaufe mir Module ein. Und das ist das, was wir sehen. Und dann gibt es halt weiterhin sehr großflächiges Outsourcing und es gibt eben spezialisierte Managed Service für viele dieser Fragestellungen, die Kunden haben.
Die These aus dem von einem Analysten, wenn ich jetzt dem folge, Kunden betrachten zunehmend Geschäftsprozesse und IT-Prozesse integriert, verändert sich natürlich auch nicht nur die Komplexität, aber auch das Volumen und auch die Anzahl der benötigten Services, die man auch braucht. Ne? Also wenn man im Grunde nochmal in Richtung Laufzeiten, also auch, da würde mich auch gerne mal nochmal Historie mal interessieren. Gibt es ja immer gewisse Wellen. Wir haben beim First, Second Generation Outsourcing gesehen, lange Laufzeiten, hohe Volumina, dann ging es mal einige Jahre wieder ein bisschen runter, mehr wieder stärker in Richtung Arbeitsteilung. Wir nehmen am Markt wieder jetzt ein Stück weit stärker großvolumige Ausschreibungen wahr, gerade auch im Kontext von Managed Services. Beobachten Sie das auch?
Ich glaube, es ist differenziert. Es gibt einen Teil der Verträge, wo ich dann absehen kann, was ist das Volumen, was ist der Service, wie sieht mein Markt aus, wo es durchaus Sinn macht, langfristige, große, großflächige Verträge einzugehen. Und es gibt einen Teil von dem, was ich als Unternehmen tue, wo ich am Experimentieren bin, wo ich noch nicht weiß, skaliertes Geschäftsmodell, wo ich noch nicht weiß, kommt das Produkt am Markt an, und dann werde ich das erstmal. Wir haben vorher ganz kurz über As-a-Service gesprochen, dann werde ich dort kürzere Vertragslaufzeiten irgendwie nehmen. Manchmal ist es auch so, dass ich noch nicht weiß, ob die Art und Weise, wie ich das einkaufe, oder ob die Technologie sich ändert. Nehmen wir Dinge wie AI, da werde ich keinen 10-Jahres-Vertrag für machen. Dafür ist auch die Art und Weise, wie ein Service bereitgestellt wird, viel zu dynamisch. Also was wir wahrnehmen, ist tatsächlich eine Spezialisierung von, sagen, Anwendern, und aber auch von den Dienstleistern, die das tun. Manche Dinge will ich hochskalierend, hochstandardisiert, große Verträge, lange Laufzeiten haben. Und andere Dinge, da bin ich mir ja unsicher, wie entwickelt sich Technologie, wie entwickelt sich Volumen. Und da werde ich kürzere, spezialisierte Vertragslaufzeiten haben und auch ein höheres Innovationsniveau und eine höhere Spezialisierung der Dienstleister selber.
Das heißt, wir müssen, wenn ich dem richtig folge, wir müssen auch ein Stück weit differenzieren zwischen Themen, wo es eher um Innovation geht, einmal ausprobieren, testen, kommt es an, und dann später skalieren, das ist die eine Seite. Ja. Und auf der anderen Seite dann im Grunde Themen, wo es zum Beispiel um einen klaren Kostendruck geht, oder wo man merkt, man hat einen hohen Fachkräftemangel und ist im Grunde eigentlich nicht gezwungen, aber ist im Grunde eigentlich bestrebt, bestimmte Gesamtprozesse dann extern zu vergeben. Habe ich das auch richtig?
Absolut. Also ja. Wir haben das, glaube ich, in der produzierenden Industrie schon lange. Also denken Sie an Contract Manufacturing. Also viele der Unternehmen, die wir als Kleidungshersteller wahrnehmen, sind eigentlich Brands. Und die vergeben nach außen die Produktion, also hochskalierend, hochstandardisiert, kostenoptimiert. Die haben auch ganz andere Partnerschaften. Und ich sage jetzt bewusst Partnerschaften. Mhm. Und nicht nur Sourcing, wo es um Innovationen geht. Neue Materialien, neue Designs und manchmal höhere Expertise. Und das Gleiche ist das, was wir sehen. Es gibt sicherlich auch Dinge, wo Skalierung und Innovation sich überschneiden. Cloud, Hyperscaler sind gleichermaßen innovativ und skalierend. Es gibt Dinge in dem klassischen Outsourcing-Umfeld, wo es primär um Kosten und Skalierung und Zuverlässigkeit geht. Und es gibt Partnerschaften, da geht es um Innovation und Differenzierung. Und für alle drei, glaube ich, gibt's, man könnte zu allen Dingen Managed Service sagen, aber für alle drei gibt's einen Markt, und wir sehen dort eine sehr starke Differenzierung. Wie gesagt, auf der Seite, was die Kunden wollen und wie sie einkaufen, und auf der Seite, wie sich dort Dienstleister positionieren. Und hochskalierend heißt in der Regel eben, Sie haben vorher gefragt, großes Volumen, lange Vertragslaufzeiten. Lange heißt eben 5 Jahre plus. Bei den innovativen Dingen, Innovation hat es in sich, dass sich das nicht auf 5 Jahre festschreiben lässt.
Ja, das stimmt. Flexibilität haben Sie gerade angesprochen, und wir kommen ja auch aus, wenn wir mal wieder auf die Sourcing-Historie blicken, gab es ja in der Vergangenheit ja sehr, sehr viele Verträge, die sehr klar an Service-Level-Agreements gepackt waren. Ne? Also im Grunde eigentlich klarer Scope. Auslagerung oder Managed Service und dann im Grunde you get what you pay. So. Wenn Sie jetzt über Innovation sprechen als Beispiel oder über künstliche Intelligenz, wir haben ja auch noch das ganze Thema auch Business Process as a Service, haben Sie angesprochen, ist ja sehr nah am Business, wo sich ja auch die Anforderungen auch sehr schnell auch verändern. Da kommt man ja mit eher starren Verträgen ja nicht immer ganz so weit. Ne? Meine Frage aus Ihrer Beobachtung, wie verändern sich die Anforderungen an Managed Service Provider, oder wie haben sie sich jetzt im Grunde verändert, wenn man jetzt auch dem folgt, was Sie gerade auch beschrieben haben? Wie müssen sie aufgestellt sein?
Sie haben ja gerade Service Levels angesprochen. Nochmal, wenn wir das ein bisschen einordnen oder verbinden, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich diese großvolumigen Verträge habe, wo es um Zuverlässigkeit geht. Zuverlässig heißt, ich liefere gegen diesen Service Level, ich erreiche die gesetzte Qualität, also die gereichte Dienstgüte auf Deutsch von Service Level. Bei Innovationen geht es darum, in der Regel, dass ich mit was einsteige, aber dass es besser wird. Und das würde typischerweise heißen, dass ich auch dort andere Mechanismen nutze. Also ich kann es im einfachsten Fall sowas haben wie ein Experience Level. Also dass, wenn ich Dinge erbringe für einen Kunden meines Kunden, dass dessen Zufriedenheit höher wird und dass ich die messe. Also nicht einen ganz einfachen Service-Level, ich antworte rechtzeitig, sondern ein Experience-Level, der Kunde ist hinterher messbar zufrieden dort. Also trotzdem ist es, glaube ich, nicht, man sollte Innovation nicht verwechseln damit, dass man keine Outcomes definieren kann, die kann man durchaus definieren. Aber die Mechanismen, um das zu tun, sind andere. Die Zeiten, über die es festlegt, sind kürzere. Und in der Regel sind auch die Preismodelle andere. Nämlich, wenn ich halt ein definiertes Outcome haben will, dann setze ich das fest und ich habe hinterher im Wesentlichen bei einer Partnerauswahl eine, ich sag mal, eine Auktion über den Preis, weil ich eine definierte Leistung möglichst billig einkaufen will. Bei den Innovationen ist es andersrum. Da habe ich in der Regel oft eine Budgetbox und manchmal auch eine Timebox und ich maximiere dann da drin dort das Ergebnis.
Das heißt, dann brauchen Unternehmen im Grunde eigentlich auch unterschiedliche Strategien auch dann in der Erstellung ihrer Sourcing-Strategie.
Ja, also worauf sie anspielen ist, wie funktioniert dann so eine Auswahlstrategie und wie funktioniert ein RFP-Prozess?
Ganz genau.
Wenn ich weiß, was ich haben will, wenn ich dort die Qualität definiert habe, wenn ich weiß, was ein Marktpreis typischerweise dafür ist, dann ist es ein relativ, ich habe vorher gesagt, eine reverse auction, ein relativ klarer, stringenter Prozess, wo ich gar nicht so viel Interaktion mit dem Dienstleister brauche, sondern ich schreibe erstmal für mich selber auf, was will ich haben und trete dann, wenn ich das definiert habe, in eine Interaktion mit dem Dienstleister, zu sagen, wie tut er das, wie schnell kann er das übernehmen und zu welchem möglichst günstigen Preis passiert das. Mhm. Wenn ich auf Innovation schaue, dann trete ich viel früher und viel intensiver in eine Interaktion mit dem Dienstleister, um auch herauszufinden, welche Innovationen dort möglich sind. Und ich erlaube auch viel mehr Differenzierung, weil genau das ist das, was ich haben will vom Dienstleister. Nämlich Differenzierung, die dann auch mir was nützt durch Innovationen. Also das sind dann, also das Industriewort dafür sind dann agile RFPs, also zuerst mit einem Dienstleister sprechen und dann daran auch zu sagen, wie können diese Innovationen jetzt und hier am Markt aussehen, weil sich das auch sehr stark entwickelt. Stage-Gate-RFPs, um das Wörtchen zu nennen, sind Dinge, da schreibe ich zuerst auf, was ich haben will und gehe dann in die Interaktion mit einem relativ strikten Rahmen, weil ich ja genau weiß, was ich haben will. Ich versuche nur, das sagen, möglichst zuverlässig, möglichst günstig einzukaufen. Wie beim Auftragsfertiger können Sie sich das dann vorstellen.
Haben da die ihre Kunden oder Unternehmen allgemein da dafür die notwendigen Kompetenzen, um im Grunde zu Beginn einer der Fragestellung, gehen wir in einen Managed Service oder gehen wir in eine Art der Auslagerung, genau zu differenzieren, mache ich jetzt einen Stage Gate, wie Sie es gerade genannt haben, oder agilen Ansatz, oder macht man vielleicht sogar auch hybride Modelle? Also es ist ja sicherlich ja auch von unterschiedlichen Aspekten auch abhängig. Also ich spiele ein bisschen auf Sourcing Advisory an.
Ja, ich glaube, Sourcing Advisor sind jetzt nicht intelligenter oder besser als ihre Kunden, aber sie haben einen Vorteil oder wir haben einen Vorteil. Wir machen es relativ häufig. Das ist halt so, dass wenn Sie jetzt gerade diese groß- und langlaufenden Verträge anschauen, dann glaube ich, für die Betriebswirte hier im Podcast gibt es sowas, das nennt sich Informationsasymmetrie, kenne ich noch aus dem Studium. Also Sie haben Dienstleister, die eben solche Verfahren sehr, sehr häufig machen und damit auch manchmal mehr wissen als jetzt die zukünftigen Kunden. Die Sourcing Advisors machen es mindestens genauso häufig und für mehr Kunden. Deswegen ist eines der Dinge, die wir da gleich dazu tun können, ist, diese Asymmetrie auszugleichen. Mhm. Und das andere ist, dass wir ein Stück weit auch helfen können, rauszuarbeiten, was sucht denn ein Kunde? Also geht es wirklich um Innovation oder geht es um Kosten, um was geht's? Und was wäre dann das Verfahren der Wahl, um genau das zu maximieren? Also wir sind ein bisschen, ich nenne es immer Casting-Direktoren. Und ich glaube, wir hatten auch mal eine Veranstaltung in Frankfurt, wo ich halt gesagt habe, ich muss mir überlegen, was will ich denn da? Und ein Stück weit muss ich festlegen, um was geht's, und dann mir ein Verfahren suchen, was das optimiert.
Drehbuch, also Regisseur, Actors.
Ja. Also, und ich werde halt, wenn ich das falsch hinkriege, also ich behaupte mal, Tom Hanks wird kein Action-Hero mehr. Also ich muss richtig schauen, dass ich den richtigen Actor bringe und damit ich das tun kann, manchmal probiere ich das eben auch aus. Es gibt, ich will jetzt nicht zu sehr, glaube ich, in die Filmbranche abdriften, aber es gibt eben auch sagen Leute, die sind, glaube ich, da sehr flexibel und schlüpfen in Rollen rein.
Also Method Tom Cruise hat erst vor ein paar Jahren nochmal Top Gun 2 gemacht, glaube ich, die sind ungefähr beide in dem gleichen Alter, aber
ja, aber es gibt Leute, glaube ich, die denen merkt man nicht an, oder die schlüpfen in sehr unterschiedliche Rollen und sind sehr flexibel. Und es gibt Leute, die kaufe ich eben deswegen ein, weil sich jedes Mal das Gleiche sind und ich weiß, was ich kaufe. Und genau das Gleiche. Ich kaufe manchmal Innovation, also hohe Flexibilität, hohe Wandlungsfähigkeit ein und manchmal kaufe ich eben zuverlässige Lieferungen zu einem sehr guten Preispunkt ein. Und mal, das, was wir tun, sind eben, wir sind manchmal eben oder häufig als Sourcing Advisor Casting-Direktoren. Dazu muss man dann vorher auch ein bisschen wissen, wie das Skript aussieht, damit man den richtigen Actor, also den richtigen Partner casten kann. Und manchmal hat auch die KPMG in ihrem Portfolio eben auch spezialisierte Services, wo wir dann auch nicht nur Regie machen und nicht nur das Casting machen, sondern eben auch als Schauspieler auftreten oder als Partner auftreten.
Was sind denn aus Ihrer Sicht weitere Technologie-Themen oder Technologie-Herausforderungen, die dazu führen, dass Unternehmen häufiger auf Managed Services setzen? Also Hintergrund der Frage ist, wir haben auch in der Studie herausgefunden, dass die Relevanz von Managed Services gerade auch sowohl für strategische Kernprozesse als auch für klassische Commodity-Prozesse in den nächsten Jahren stark steigt. Also Managed Services haben eine höhere Relevanz und vor allem in Bereichen oder Funktionen wie IT, Tech, also Technology und auch Risk und Compliance. Also in welchem Kontext bewegen sich die Unternehmen, wo sie sagen, wir überlegen eigentlich häufiger aktuelle Mechanismen, ne, oder Arten, wie wir einen Prozess betreiben oder uns Herausforderungen stellen, dann zu Managed Services umzulegen.
Sie haben ja auch Technologien gesagt. Ich glaube, eine oder zwei, drei der wirklich wichtigen Technologien sind AI, Big Data, Cloud. Ich fange mal mit Cloud an. Cloud, wie das betrieben wird, ist halt fundamental anders als On-Premise-Systeme. Und Cloud-Systeme werden eben auch oft dafür genutzt, dass man seine Dienste im Internet anbieten kann. Also ganz einfach, natürlich ist Online-Banking im Internet zugreifbar, alte Kernsysteme waren das nicht. Und ich tue das auch, weil ich mehr Flexibilität erreichen kann, auch von den Mengenvolumina her. Das heißt, dass ich dann mindestens mal zwei oder drei Dinge brauche, die es früher gar nicht gab. Also ich brauche auf dieser Mengenflexibilitätsseite heißt das auch, dass die Volumina hoch und runter skalieren und damit auch das kommerzielle Management, das Fachwort dafür ist FinOps, dass das gestärkt werden soll. Große Unternehmen bauen solche FinOps-Kompetenzen bei sich auf, kleinere Unternehmen haben die häufig nicht an Bord und kaufen die eben als Managed Service ein. Wenn ich klassische Software in die Cloud tue, dann habe ich oft Herausforderungen damit, wie ich Lizenzen manage, weil ich glaube, jeder, der hier im Call mal mit seinem IT-Leiter spricht und sagt, wie ist es denn, wenn ich Oracle auf der Cloud installiere, wird es dann teurer oder billiger, ist die Antwort, ist komplexer. Das heißt, wenn ich das tue, muss ich mich um Lizenzmanagement kümmern. Große Unternehmen bauen uns zum Teil auf, mittlere, aber auch große Unternehmen kaufen es als Managed Service ein. Dritter Punkt ist, ich schiebe die Systeme in die Cloud. Cloud ist gar nicht per se unsicherer, aber es ist halt angreifbar aus dem Internet. Mhm. Und das heißt halt, in dem Moment, wo ich mich dahin begebe, muss ich mich um die Absicherung kümmern und dann gibt es halt dort mehr reaktive, also Forensik, aber auch proaktive Cyber- und Security-Services. Wiederum, nicht jeder will das für alle seine Kompetenzbereiche im Haus aufbauen, dann gehe ich halt auf diese, ich habe vorher gesagt, Plug-and-Play-Solutions
drauf. Ja, vor allem, weil wir uns ja sowieso in den meisten Unternehmen in hybriden Szenarien bewegen, ne? Also Cloud plus On-Premise und
ja, und dann habe ich auch diese Konversion, habe ich jetzt rechtzeitig alle Kompetenzen an Bord oder muss ich eben, Sie sagen ja, Hybrid heißt ja, ich habe Doppelbetrieb. Und Doppelbetrieb heißt halt doppelte Kompetenzen und nicht alles kann ich sofort aufbauen und manches macht auch Sinn, das genauso skalierbar einzukaufen wie eben die Cloud selber. Die Cloud schwankt hoch und runter. Und in Teilen werden halt auch meine Services außenrum hoch und runter schwanken müssen. Und dann, was ich ja da tue, ist über Managed Service, ich bringe das, was ich als Service habe, in einen größeren Pool für mehrere Kunden bei meinem Dienstleister ein und dann gleichen sich Schwankungen genauso wie in der Cloud aus. Also deswegen mal, also Hybrid klingt immer gut, ist aber halt so, dass ich Doppelbetrieb habe und dann kaufe ich mir manchmal Dinge außenrum ein als Managed Service.
Und ich denke auch, das Thema Fachkräftemangel spielt da natürlich in der IT schon auch eine Rolle. Wir haben jetzt heute den 3. April, muss man nochmal dazu sagen. Aber ich habe gestern im Handelsblatt gelesen, auch in ein Interview von der IT-Vorständin von der Commerzbank, dass das Thema Fachkräftemangel tatsächlich für Unternehmen bei der digitalen Transformation hier im deutschsprachigen Raum echt wirklich ein Thema ist, ne?
Zumal eben auch vor dem Hintergrund von demografischem Wandel.
Absolut, ja.
Wenn man einfach mal hochrechnet, wie viele Leute in Deutschland den Arbeitsmarkt irgendwie verlassen jedes Jahr, dann ist es manchmal gar kein Wunder, dass die deutsche Wirtschaft nicht wächst, weil die in den letzten Jahren auch so geschrumpft ist, wie dort Arbeitskräfte eben nicht verfügbar waren. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber gerade in diesen Querschnittsbereichen, glaube ich, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir nicht nur Arbeitskräfte in Deutschland kriegen werden, sondern eben auch Arbeitskräfte nearshore, Arbeitskräfte irgendwie offshore in Indien, was üblich ist.
Oder automatisiert.
Oder
automatisiert, eben, ne?
Intelligent automatisiert. Virtuelle Arbeitskräfte, aber alles das ist hier wiederum so, ich glaube, das weiß jeder, aber das genau an so eine Bedarfskurve anzupassen, ist schwierig. Also natürlich weiß ich so ein bisschen, wie sich eine Personalpyramide irgendwie entwickelt. Aber ich weiß auch, dass sich perspektivisch viele Dinge automatisieren lassen. Gerade die Sachen, die ehrlich gesagt viele Mitarbeitende gar nicht unbedingt machen wollen, weil die halt einfach mühsam sind. Und das sind ja die Sachen, die dann vielleicht dann als erste automatisiert werden. Also ich nehme gar keinen was weg. Aber das so in Übereinstimmung zu bringen, kriege ich jetzt die Automatisierung genau in der Taktung hin, wo Leute retiren. Ist objektiv einfach schwierig. Und insofern ist auch aus einer ganzen Reihe von Gründen, also ich kaufe mir was ein, was per se skaliert, und das ist auch in vielen Teilen nochmal ein Puffer gegen, nochmal Ihr Punkt, Hybrid gegen Doppelbetrieb. Es ist ein Puffer dafür, dass ich manchmal die Leute gar nicht rechtzeitig finde. Es ist ein Puffer dafür, dass ich vielleicht manche Dinge, die ich heute noch brauche, zukünftig automatisiert habe. Und alles das ist in so einer zunehmend digitalen, und digital heißt auch in vielen Teilen hoch- und runter skalierenden Wirtschaft umso wichtiger. Also mit einem statischen Personalkörper eine dynamische Leistungserbringung hinzukriegen, ist einfach nicht möglich. Also werde ich viel mehr von den Leistungen einfach dynamisieren müssen und vielleicht auch verteilen müssen.
Also genau, also demografischer Wandel plus technologische Disruption, zwei ganz zentrale Faktoren, die Managed Services treiben. Und ich finde, da sind wir auch ein Stück weit wieder im Anschluss an die erste Frage. In vielen Unternehmen, die Investitionen in den letzten Jahren haben noch nicht auf den erhofften Impact erzielt. Da sind wir ja schnell auch bei dem ganzen Thema Ende-zu-Ende Prozessketten, Auflösen von Silos, sagen sogar in unserer Studie 76%, also 3 von 4 Unternehmen, ne? Sie haben große Probleme damit, funktionsübergreifende Ende-zu-Ende Prozessketten aufzubauen, Prozessstandards einzuführen. Ist das aber nicht eine Voraussetzung, um dann auch in Zukunft bestimmte Geschäftsprozesse als Managed Service dann entweder digital oder ja auch mit reellem Personal zu betreiben?
Naja, ja und nein.
Ja und nein.
Also natürlich, ich mache da immer gerne Vergleiche mit was man physisch anfangen kann, also einem Werk beim Automobilhersteller. Natürlich brauche ich dort eine Ende-zu-Ende-Produktion, aber ich muss nicht mehr jedes Einzelteil in dieser einen Fabrik bauen. Sondern wenn ich das tun würde, dann wird es eben komplizierter. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so wie auch bei den Autoherstellern. Früher, wenn man die Anzahl von Teilen in einem modernen irgendwie Automobil vergleicht mit einem, ich sag mal, VW Käfer, dann ist einfach ein modernes Auto komplexer. Ja? Also das hat ja ein modernes Auto hat in der Regel 40 Elektromotoren. Muss ich jetzt die alle auf dieser einen Produktionsstraße selber bauen? Antwort nein. Also, und ich glaube, das ist das Gleiche bei den Prozessen. Ja, ich brauche einen Ende-zu-Ende-Prozess, aber nicht jedes Element da drin kann ich selber gut skalierend bauen.
Das heißt, es kommt eher auf die Schnittstellen an.
Es kommt auf die Schnittstellen an. Und natürlich an der Stelle helfen dann wieder Standards, weil Plug and Play setzt ein Stück weit auch voraus, dass ich mich auf Standards einlasse. Das hat ein bisschen was auch dann auf der Prozessseite zu tun mit der Standardisierung, die einfach auch durch die IT passiert. Mhm. Wenn Sie IT in der Cloud einkaufen, dann ist das ein System, was von vielen Kunden benutzt wird und wo sie zweimal drüber nachdenken, ob sie das, was für viele Kunden funktioniert, nochmal anpassen. Also da hat auch IT ein Stück weit standardisierende Wirkung. Die Systeme bringen dann auch Standardschnittstellen mit. Also kommen viele Dinge zusammen.
Dann sind wir schnell beim Thema Multi-Agenten-Themen, ne? Also die dann auch quasi dann untereinander, also um es mal aufzugreifen, ne?
Ja.
So, also sehen wir auch, man braucht vielleicht nicht unbedingt immer den komplexen Ende-zu-Ende Gesamtprozess, sondern jetzt mit dem Thema Weiterentwicklung von generativer KI zu Multi-Agenten-Systemen, die auch miteinander dann kommunizieren.
Ich glaube, nochmal, das ist ja was eine gegenseitige Abhängigkeit ist. Also wenn ich einen Agent bauen will, dann muss der Agent erstmal wissen, mit wem interagiert er.
Genau.
Ja. Da gab es schon mal Anläufe, auch in der Vergangenheit, sowas herzustellen. Das war wahrscheinlich zu früh. Aber ich glaube, wenn ich in so eine Welt rein will, dann muss ein Agent wissen, auf welche Interfaces er sich irgendwie dann fokussiert. Auf der anderen Seite, wenn das dann irgendwie so passiert, dass wir eine Standardisierung sehen von Prozessen, eine Standardisierung von Systemen, dann wird eben, glaube ich, dieses Ende zu Ende durch eben AI und Agentensysteme tatsächlich noch weiter befeuert.
Ja. Und bedeutet auch im Grunde Managed Service Provider, also KPMG bietet ja auch Managed Services an, werden dann tatsächlich die nächsten Jahre massiv auch in generative KI und KI-Agenten auch investieren oder investieren müssen, machen sie jetzt sicherlich auch schon, um dann entsprechend auch diese, was wir jetzt eben im Gespräch hatten, Geschäftsprozessbetrieb auch durchführen zu können, ne? Also sicherlich ein wichtiges
das
Thema.
Das Geschäftsprozess und auch andere Dinge, die wir schon mal angesprochen haben, wie Cyber Security. Ich hätte ja vorher gesagt, naja, mit einem statischen Personalkörper was dynamisch abbilden zu können, ist vielleicht für Managed Service Provider manchmal einfach, weil man einfach das Personal, das man braucht, für verschiedene Kunden, über verschiedene Kunden zusammenlegt. Aber es wird natürlich dadurch noch einfacher, dass man den Leuten, die diese Managed Service erbringen, eben Werkzeuge an die Hand gibt. Und das ist halt AI, die noch mehr skalieren als nur die Kollegen als Gruppe. Und nochmal, ich glaube, viele von den Modellen, die wir da im Sinn haben, als Geschäftsmodelle, skalieren nach oben und unten. Und mal auch makroökonomisch, glaube ich, haben wir jetzt in der Vergangenheit, in den letzten 5 Jahren, mehr Schwankungen gesehen als vorher. Also es gibt viele Gründe, Geschäftsmodelle so aufzustellen, dass die volumenflexibel sind, die so aufzustellen, dass man Komplexität draufnimmt, die so aufzustellen, dass die Kosten irgendwie optimaler werden, und zu den Sachen leisten durch halt Managed Service einen Beitrag, gerade dann, wenn sie eben digitalisiert unterstützt werden.
Das klingt jetzt auch, was Sie auch gerade beschrieben haben, jetzt nicht so, dass es jetzt auch im Pricing, also in der Vergütung von Managed Services ganz so trivial ist, wie ich mache jetzt mal einen Festpreis und das war's dann. Was ändert sich denn im Grunde eigentlich jetzt durch die jetzt eben des diskutierten Themen eigentlich im Bereich der Abrechnungs- und Vertragsmodelle von Managed Services?
Ich springe mal ein bisschen zu der Diskussion zurück, die wir vorher hatten, es gibt immer auch großflächige Service, wo es um Kosten optimal geht, die gar nicht vom Volumen und von anderen Dingen her schwanken. Es gibt Services, die spezialisiert sind, die im Volumen irgendwie schwanken, und es gibt vielleicht Dinge, wo das Volumen gar nicht so wichtig ist, sondern die Innovation. Und das wird eben heißen, das reflektiert sich auch in 3 Preismodellen. Also sagen, irgendwie, wenn ich dort großflächige Service habe, wo ich das Volumen kenne, dann in der Cloud würde das Committed Use Pricing heißen. Also ich kaufe diesen Service an einem großen Stück und kriege einen Mengenrabatt. Bei den Dingen, die stärker schwanken können, sind halt, was da üblich ist, sind eben Stückpreismodelle, wo ich halt abhängig auch von T-Shirt-Größen und solchen Dingen, aber ich zahle pro Stück. Wenn ich in Richtung Innovation gehe, dann gibt es halt auch viele irgendwie Gain-Share-Modelle, wo ich halt, je nachdem, wie nah ich hatte früher gesagt, es sind nicht nur einfache SLAs, sondern es sind auch manchmal Outcome-basierte Modelle, wo ich dann eine höhere Zufriedenheit oder eine höhere Sicherheit oder was anderes erzielen will, wo ich Qualität steige, wo die Vergütung halt an dieser Qualität dann hinterher hängt. Also outcome-based.
Outcome.
Mal realistisch ist, ist das alles noch ein bisschen Work in Progress. Das heißt, wenn Sie jetzt fragen würden, wie sehr haben sich die Modelle verändert, dann würde ich mal noch sagen, Outcome-Based ist 10-20% vom Markt, Stückpreise. Dann füllt die Hälfte auf, also dann sind weitere 20-30%, vielleicht sogar 40% mittlerweile Stückpreise und der Rest von diesen großflächigen Services, einfach auch weil die großflächig sind und viel Volumen für einen einzelnen Vertrag aufmachen, sind immer noch quasi Sockel- und Fixpreise, also großflächige.
Aber nach vorne geschaut, werden Sie dann auch die Outcome-Based-Themen dann eher,
ja,
also auch wenn auch die innovativen Themen, über die wir gesprochen haben, weiter skalieren?
Ja, also zumal ja diese Großflächenverträge, das ist ja immer auch ein Schnappschuss über die Zeit. Wenn diese Verträge länger laufen, dann haben die auch noch eine Wirkung von Verträgen, die für zwei Jahren abgeschlossen sind, jetzt im Bestand. Aber nach vorne hin sehen wir eine deutliche Verschiebung zum einen in Richtung Stückpreise. Es werden kaum noch Verträge abgeschlossen, auch unter Einschluss von Cloud, die große Sockelbeträge haben. Und wir sehen eine deutliche Verschiebung Richtung Outcome-Based. Mhm. Sowohl für Dinge, die Innovation sind, aber manchmal auch einfach für Dinge, wo es um Qualitätsverbesserung geht.
Was ich noch voll zur Frage, was ich total spannend fand, 69% der Unternehmen wünschen sich laut unserer Studie Modelle, bei denen sich die Dienstleister verpflichten, die erzielten Effizienzsteigerungen an die Kunden zur Kosten, also weiterzugeben und dann entsprechend auch, dass man sich dann entsprechend eine Effizienzsteigerung auch kostenseitig teilt. Also Gainshare, wenn ich das richtig verstehe, ist ein Thema, was man auch ab und zu mal mit Einkäufern diskutiert. Da kommt man dann häufig dann eher in nicht so ganz leichte Diskussionen, wo man auch gar nicht möchte, dass der Dienstleister da entsprechend in solche Themen reingeht. Aber der Wunsch besteht. Wie blicken Sie darauf und was muss eigentlich dann auch es klingt das schon noch nach einer sehr engen strategischen Partnerschaft und nach einem nicht ganz so einfachen Vertragsverhältnis, weil es muss ja viel Transparenz auch auf beiden Seiten vorhanden sein.
Ja, in Teilen sind es Dinge, wo man wirklich Sachen zusammentut und dann auch offenlegt. Also wirklich sozusagen Gainshare-Modelle, wo man dann zum Teil auch Partnerschaften hat. Also wo ich aber auch manchmal nicht nur Kostenverbesserung habe, sondern auch Qualität. Das heißt, ich partizipiere auch an Top-Line-Effekten. Also wenn ich eine höhere Qualität kriege und eine höhere Kundenzufriedenheit, dann sind manche Kunden auch bereit, mehr zu zahlen. Auf der anderen Seite ist so, wir hatten ja früher gerade eben über Automatisierung gesprochen. Jeder erwartet, dass in den nächsten 5 Jahren viel von diesen hochvolumigen und manchmal auch irgendwie einfachen Tätigkeiten, nehmen wir mal sowas wie Support, also Callcenters oder auch sowas wie Enterprise Search, also Research, die heute noch manuell getan werden, dass die in 5 Jahren fundamental anders aussieht. Das heißt, natürlich bin ich als Dienstleister in der Situation zu sagen, will ich jetzt lieber einen 5-Jahres-Vertrag und nehme solche Effekte vorweg sogar im Vertrag schon, oder will ich nur einen kurzen Vertrag, weil jeder Kunde davon ausgeht, dass eben eine Support-Organisation, ein Großteil von, wenn man das nennen will, Tickets oder Anfragen, ein Großteil, also 80% plus, in 5 Jahren einfach durch einen Voice-Bot oder durch einen anderen Agenten gemacht wird. So, also nochmal, ich glaube, nicht immer muss man da voll transparent sein. Manchmal kann man auch als Dienstleister einfach die Effekte, die alle erwarten und die auch die Kunden deswegen erwarten, indem man die in den Preisen vorwegnimmt. Mhm. Und das sehen wir. Also das wird so kontrahiert, also zum Teil so, dass halt ein Preis für ein gelöstes Ticket also mehr als halbiert wird nach vorne. Einfach deswegen, wenn Sie rechnen und sagen, 80% der Tickets wird durch einen Agenten gemacht, der Grenzkosten null hat. Natürlich habe ich Investitionen, deswegen werden die Stückpreise jetzt nicht um 80% reduziert, aber dann doch ganz signifikant. Also zum Teil muss man es den Einzelfall anschauen, deswegen rede ich jetzt eher über Größenordnungen als über exakte Zahlen, aber wir sehen da zum Teil Halbierung von Stückkosten.
Okay, spannend, ja. Und sicherlich auch ein Thema, was dann auch mit zunehmender Transformation, ne, oder auch Auslagerungsdruck dann auch die nächsten Jahre sicherlich an Relevanz gewinnen wird. Also ich bin jetzt ein bisschen bei der letzten Frage beim Thema Trends und Entwicklungen. die sich auch sehen für die nächsten Jahre in dem ganzen Kontext Managed Services und Sourcing, was sind da so ihre wichtigsten Entwicklungen, wo sie sagen, da sehe ich eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit?
Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht über Eintrittswahrscheinlichkeiten reden, sondern einfach über eine Projektion von den Dingen, die wir in den letzten 5 Jahren schon gesehen hat. Also wir sehen tatsächlich eine höhere Anzahl von Dienstleistern pro Kunde. Einfach auch deswegen, weil manche Leistungen, die man früher von einem Dienstleister eingekauft haben, auf mehrere Schultern verteilt. Und auch deswegen, weil dann dieser Spezialdienstleister wieder für sich selber sogar höhere Volumina, höhere Qualitäten tut. Also niemand würde, wenn sie zum Arzt gehen, alles, was sie behandeln lassen, bei einem Allgemeinarzt behandeln lassen. Dann gehen sie auch zum Spezialisten. Und genauso ist es zunehmend bei Services. Also wir sehen eine höhere Spezialisierung. Diese höhere Spezialisierung führt eben auch dazu, dass die Dienstleister dort höhere Skalen erzielen. Wenn sie höhere Skalen erzielen und eine höhere Standardisierung haben, dann tun sich die Dienstleister einfacher, um den letzten Punkt anzuknüpfen, Stückpreise oder Gainshare tatsächlich anzubieten. Und gar nicht, weil sie dann damit hinterher weniger profitabel sind. Das wissen sie auch, wenn sie mal die Margen von einem Cloud-Dienstleister vergleichen, 40% plus, mit den Margen von einem klassischen Outsourcing-Dienstleister. Dann ist dort ein ganz kleinerer oder größerer Unterschied. Und das ist sogar dann im besten Sinn Win-Win. Also die Kunden profitieren dort von höherer Spezialisierung. Und Spezialisierung, nochmal mein Arztbeispiel, korreliert auch mit Qualität. Und es korreliert aber auch zumindest mit den Teilen mit Preisen, weil ich was ich skaliert als Dienstleister tue, günstiger anbieten kann und es korreliert ganz deutlich damit, dass ich andere Preismodelle anbiete.
Wenn ich das Arztmodell jetzt nochmal fortsetze, weil ich finde den Punkt gerade spannend und ich gebe Ihnen da auch vollkommen recht. Es muss doch aber jemanden geben, der das Ganze aber am Ende auch orchestriert. Also wir reden ja auch über digitale Value Chains und beim Arzt möchte ich auch gerne, dass mein Hals-Nasen-Ohrenarzt weiß, was vielleicht der Allgemeinarzt schon mal so in Richtung Medikation zum Beispiel, ne, und so weiter. Ja. Das ist ja bei einem Unternehmen ja ähnlich. Wo ist da im Grunde die Orchestrierungs- oder Steuerungsfunktion, die dann doch am Ende des Tages wieder die einzelnen Silos, sorry für den Begriff, aber die einzelnen Silos dann doch irgendwo wieder connected, ne? Connecting the dots.
Also, wenn Sie das auf die IT runterbrechen, dann nennen wir sowas einen Broker Integrator Orchestrator. Also, das ist die Aufgabe, glaube ich, die auf die CIOs dort zukommt. Also zu sagen, bei wem kaufe ich sowas ein, Broker? Wie kriege ich dann diese verschiedenen Module, am besten nicht Silos, wie kriege ich diese verschiedenen Module irgendwie sozusagen gut integriert, also Orchestrierer, Integrator und wie kriege ich die fortlaufend orchestriert, das ist nicht nur einmal zusammengestellt, sondern es ist auch ein stückweise dynamisches Modell, also deswegen Broker, wer macht's? Integrator, wie kriege ich es zusammengestellt? Ja. Orchestrator, also Contactor, wie kriege ich das orchestriert? Wenn Sie jetzt an ein voll digitales Unternehmen denken würden, dann fällt ja oft auch so eine eher technische Rolle mit dem CEO zusammen. Sonst ist es eben auch in diesen großen Prozessen sind es die CEOs, die sich darum kümmern müssen, die auch so eine ähnliche Rolle wahrnehmen. Manchmal haben sie die halt mehrfach, ne? Und manchmal haben sie die in der IT einmal beim CEO, manchmal haben sie Middle Office einmal beim COO, manchmal haben sie dann halt auch in dem Finance-Bereich das mehrfach, wo sie auch mehrere Partner oft heute schon haben.
Silos.
Naja, ich bin ja ein bisschen positiver gesinnt als Sie, Plug and Play. Also nochmal, sind Autos besser geworden, aber auf das alte Beispiel zurückzukommen. Seit dem VW Käfer, also nichts gegen VW Käfer, aber natürlich sind Autos bequemer geworden und haben bessere Heizungen, weil die halt auch von spezialisierten irgendwie oder heute sogar Wärmepumpen. Natürlich sind die Autos effizienter geworden. Natürlich sind die Autos sicherer geworden. Und das wären sie nicht, wenn es nicht Spezialanbieter darunter geben würden.
Finde ich total spannendes Thema. Ich muss ja auch aufgrund der Zeit können wir jetzt dieses neue Thema jetzt nicht aufmachen, aber auch hier könnten wir jetzt nochmal 45 Minuten drüber sprechen. Finde ich auch total spannend. Vielen Dank, Gutier, für das. Ich fand's spannende Gespräch, auch für die Insights, auch in die Entwicklungen im Sourcing, in dem Ausblick. was im Bereich Managed Service passiert. Und nochmal für die Einladung.
Vielen Dank für Ihre Einladung und vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Gerne, danke.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.